Wie ihr gesehen und gehört habt, heute geht es um Vision und Werte. Und da gibt es Vision Teil 1. Eigentlich wollte ich Vision in einem Stück machen, habe dann gemerkt, das wird zu viel. Da wären wir heute Abend noch dran. Also zumindest rein, mal übertreibungstechnisch. Meine Frage bei diesem Thema war: Weißt du, wofür du lebst? Weißt du, wofür du in diesem Moment, an diesem Tag, in dieser Woche lebst? Was treibt dich an? Was lässt dich am Morgen aufstehen? In Sprüche 29,18 heißt es: Ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Na? Irgendwie funktioniert es nicht. Na, vielleicht sollte ich ihn anmachen. Ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Im Deutschen, wir haben diese Übersetzung im Deutschen nicht. Da heißt es: Ohne Offenbarung wird ein Volk wüst oder verwildert ein Volk. Aber im Prinzip sagt es dasselbe. Wo Gott nicht geredet hat und wo Gottes Reden nicht für uns relevant ist, da geht ein Volk zugrunde. Da stellt sich die Frage: Haben die Deutschen, die Menschen in Deutschland eine Vision? Etwas, wofür sich zu leben lohnt? Zuerst habe ich gedacht, naja, die ganze Geschichte mit den Ideologien, mit Kommunismus und so weiter, das hat sich ein wenig abgewirtschaftet und so. Und wir sind eigentlich eine visions- oder utopielose Gesellschaft geworden. Aber dann habe ich gemerkt, stimmt nicht. Ein Teil der jüngeren Generation hat nun Friday for Future. Sie will ihre Zukunft sichern, weil sie sich vor der Auslöschung, nämlich der eigenen und der gesamten Menschheit, fürchtet. Ein Teil der deutschen Bevölkerung würde gerne haben, dass dieses Land multikulturell wird und dies durch möglichst viel Immigration passiert. Ein anderer Teil denkt: Weil wir so reich sind, müssen wir die Welt retten und möglichst jeden aufnehmen, der sich wünscht, hier leben zu können. Und möglicherweise ist es für einen Teil der noch nicht so lange hier Lebenden das Ziel, aus Deutschland einen islamischen Staat zu machen. Und ich nenne das einfach mal unkommentiert. Aber das sind Dinge, die die Menschen in Gang bringen. Das sind die Dinge, die sie am Morgen aufstehen lassen. Die Frage ist also: Was treibt dich und mich? Irgendwie funktioniert mein Teil nicht. Lydia, die Frage ist: Was treibt dich und mich an? Was treibt die Regiogemeinde Weil am Rhein an? Was treibt die Gemeinde Jesu in Deutschland an? In der Landeskirche will man den Mitgliederschwund, also Landeskirche katholisch und evangelisch gleichermaßen, will man dem Mitgliederschwund irgendwie entgegentreten. Und manche haben gesagt, das Einzige, was wir noch machen können, ist, wir können versuchen, die Leute, die wir noch haben, die zu halten. Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen, weil über solche Äußerungen denkt man dann nach. Und dann, ich bin zuerst nicht drauf gekommen, was da irgendwie nicht stimmen könnte. Ich hätte es fast nicht realisiert. Und dann ist mir klar geworden, was da an diesem Bild nicht stimmt. Das stimmt an diesem Gedanken nicht. Wir wollen die, die wir haben, behalten. Was stimmt daran nicht? Gesunder Leib wächst. Ich gehöre ihnen nicht. Sie gehören ihnen nicht. Es ist kein Blick, der Blick nach außen fehlt. Ja, also da sind ein paar Dinge, die irgendwie nicht stimmen. Aber was nicht stimmt, ist Folgendes. Wenn die Menschen nicht die Kirche Jesu im Herzen haben, dann werden die Menschen nicht in der Kirche bleiben. Wenn die Menschen die Kirche Jesu nicht im Herzen haben, dann werden sie nicht in ihr bleiben. Und das bedingt, dass letztendlich die Kirche Jesu, dass wir Jesus in unserem Herzen haben müssen. Wir können nur letztendlich in der Kirche Jesu sein und die Kirche Jesu in unserem Herzen haben, wenn wir Jesus, den Herrn der Kirche, in unserem Herzen haben. Und da fängt es schon an. Und das gilt nicht nur für die Landeskirche, bitte versteht mich nicht falsch, ich habe das nur so aufgeschnappt, weil die sich mit diesem Mitgliederschwund beschäftigen. Aber es gilt natürlich auch für uns. Wenn du Jesus nicht im Herzen hast, wenn die Kirche Jesu nicht in deinem Herzen ist, dann wirst du irgendwann diese Kirche, diese Gemeinde verlassen. Weil es nichts gibt, was dich hier hält. Wie wird die Kirche Jesu das, was wir im Herzen haben? Wie kann das geschehen? Nur wenn Kirche Jesu wirklich Kirche Jesu ist. Wenn auf Kirche Jesu das, wenn drin ist, was draufsteht. Wenn die Kirche Jesu das tut, was die Kirche Jesu tun sollte. Wenn die Gemeinde also ihn und sein Wort und sein Wirken mehr liebt als alles andere in der Welt. Wenn sie sein Wort mehr befolgt als alle Gebote dieser Welt. Ja, ich spreche immer von uns, zuallererst und dann von den anderen. Wenn sie seine Zeugen sind, die Zeugen Jesu, nicht die Interpreten Jesu. Wir sollen Jesus bezeugen, nicht Jesus interpretieren. Wir sollen sagen, was er tut, was er macht, wie er ist, nicht wie wir ihn empfinden. Oder was er für uns möglicherweise sein könnte oder sein sollte. Spielt gar keine Rolle, wir sind seine Zeugen. Wenn wir uns gegenseitig lieben und wenn wir Familie Jesu sind. Als wir das Abendmahl in der kleinen Gruppe, in dem Vorgebet genommen haben, da hat die Lydia dafür gedankt, dass Jesus Vater und Mutter quasi verlassen hat und ausgezogen ist und sich mit seiner Braut verbunden hat. Und eine neue Familie begonnen hat. Die Bibel spricht von uns als dem Haushalt Gottes, dass wir zu diesem Haushalt hinzugekommen sind. Wenn Jesu Gemeinde eine solche Gemeinde ist, dann ist sie auch eine Gemeinde, in der er gegenwärtig ist. Ob die Gemeinde Jesu damit die Massen reinholt, das ist eine andere Geschichte. Das bezweifle ich sogar. Aber sie wird die Gemeinde sein, die die Welt wieder auf den Kopf stellt, so wie es die erste Gemeinde war, die die damalige Welt auf den Kopf gestellt hat und sich vor nichts und niemand gefürchtet hat, außer vor Gott allein. Bei allen Überlegungen, wie wir Gemeinde bauen, wie wir Leute in die Kirche kriegen, wie wir die Leute in der Kirche halten, ist eines wichtig. Etwas, was Jesus in aller Deutlichkeit sagt. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Was bedeutet das? Wenn wir die Bibel ernst nehmen, müssen wir ja klare Konsequenzen daraus ziehen. Was bedeutet die Jesu Aussage hier? Die Gemeinde Jesu hat von Jesus nie und nimmer die Verheißung bekommen, dass sie eine Volkskirche sein wird. Sie wird immer eine Minderheitsbewegung sein. Das ist der Grundfehler eigentlich des Kirchensystems, wie wir ihn haben. Davon auszugehen, dass alle Menschen in der Kirche sein sollten. Wir haben in einem Lied gesprochen davon, dass wir, wenn wir Jesus in Knechtsgestalt auf dieser Erde laufen sehen. Was ist denn die Knechtsgestalt Jesu heute? Es ist die Gemeinde. Es ist die Gemeinde, die eben nicht in Prunkbauten, finanziert durch die Millionen der Volkskirche, lebt. Die sich alles leisten kann. Gemeinde in Knechtsgestalt ist die Gemeinde, die mit Engagement, vielleicht mit Mühe und Not, ihr alltägliches Leben bestreiten kann. Aber die in der Kraft Jesu lebt, in der Jesus lebt. Das ist die Kirche Jesu in Knechtsgestalt. Das ist die sichtbare Gestalt Jesu in Knechtsgestalt. Wie groß diese Minderheit ist, das ist wieder eine andere Frage. Ja, sind die 0,5% Evangelikalen, ist das die Knechtsgestalt? Ist das die Minderheit? Ist das alles schon? Wahrscheinlich nicht. Unser Missionsauftrag, ist das schon erfüllt? Nein, warum nicht? Weil noch welche fehlen. Woran sehen wir, dass noch welche fehlen? Jesus ist noch nicht da. Genau. Wenn alle zur Gemeinde Jesu hinzugesammelt sind, die Jesus hinzusammeln will, dann wird Jesus wiederkommen. Und solange er nicht wiederkommt, haben wir den Missionsauftrag noch nicht erfüllt. Ganz einfach. Solange müssen wir, sollen wir, dürfen wir Zeugen Jesu sein. Deshalb brauchen wir auch eine konkrete Vision. Deshalb hat sich Relational Mission eine konkrete Vision überlegt. Was könnten wir, wie könnten wir unseren Teil am Missionsbefehl von Jesus erfüllen? Die Frage war, was soll Relational Mission? Was sollen die Menschen in Relational Mission? Was soll uns, die Mitglieder einer Gemeinde von Relational Mission, was soll uns alle antreiben? Was soll uns jeden Morgen den Mut geben und die Zuversicht und die Kraft und die Freude aufzustehen und ans Tagwerk zu gehen? In einem Papier haben sie die Verantwortlichen von Relational Mission geschrieben. Unsere Vision ist, weltweit fruchtbar zu sein, alle Grenzen zu überschreiten, um die Nation zu erreichen, jünger zu machen und lokal geführte Gemeinden zu gründen. Ist eigentlich eine relativ allgemeine Geschichte. Könnte jeder im christlichen Bereich für sich nehmen, diesen ersten Satz. Und jetzt kommt etwas. Wir glauben, dass Gott uns gesagt hat, dass wir erwarten können, in 20 Jahren mehr zu erreichen als viele in 50 Jahren. Und das hört sich etwas ein bisschen arg arrogant an. Ja, wir sind es jetzt, wir machen es jetzt. Aber es war ein prophetischer Eindruck, denn Mike Betts hatte, und das hat nichts damit, die anderen können es nicht, sondern Gott will uns herausfordern, für uns zu erwarten, dass wir mehr tun können, als wir bisher tun konnten, um es mal so zu sagen. Aber wie sieht das konkret aus? Was bedeutet das für die Bewegung? Stell dir vor, wir würden 50 multiplizierende Gemeinden auf jedem Kontinent der Welt bis 2030 gründen. Wir würden eine neue Welle von Gemeindegründungen in britischen Städten, Gemeinden und Dörfern anregen. Es wird jetzt für uns nach dem Brexit ein wenig schwieriger, dort die zu joinen, aber kann man sich ja überlegen. 20 Gemeinden in den anderen 50 europäischen Nationen bis 2050 gründen. Und als ich das so gelesen habe, 2030, ja, das ist noch, das wäre in 10 Jahren. Bis dahin, da könnte ich noch irgendwie mit Teil davon sein. 2040 wird schon schwieriger und 2050, da wäre ich dann 90. Und ich weiß nicht, ob ich da dann noch so mobil bin, dass ich noch in Europa rumreisen tue. Aber wer weiß. Genetisch habe ich es nicht so drin, aber Gott kann ja durchaus irgendwas machen. Nun wird der eine oder andere sagen, das ist ja schön und gut, aber was hat das mit uns hier in Weil zu tun? Was können wir dazu beitragen? Sie schreiben dann weiter, wir werden uns bemühen, dies zu erreichen, indem wir, und dann kommt eine ganze Erklärung von Dingen, die sie tun wollen und die wir auch tun wollen. Und da kommen dann Begriffe vor wie Familie, Gemeinde als Familie, Gemeinde, die Neuland betritt oder neu in neues Land hineingeht, einzelne Gruppen, Teams. Eine Gemeinde, die nicht sesshaft ist und keine sesshafte Mentalität hat, eine neue Familien gründen will, eine ganzheitliche Gemeinde für die zerbrochene Welt ist, Gebet vieler lebt, also das Enough oder das Es reicht oder wie auch immer wir das nennen, denn im Einzelnen hilft, sein Erbe einzunehmen, wo jeder ein Zeuge ist und geisterfüllt lebt und geistgeführt lebt. Das sind die Dinge, wie man es machen will. Was zu dieser Vision gehört, und wir werden über diese Punkte reden, heute beschränken wir uns. Und dann kommen auch gleich die Werte in diesem Paper, was die verfasst haben, die Werte, auf deren Grundlage das passieren soll. Und diese Werte sind die Lehre. Die Lehre soll wortbasiert sein. Sie soll Gnade erfüllt sein, sie soll geistermächtigt sein. Und darüber werden meine Brüder demnächst auch reden. Am Sonntag, nächsten Sonntag hoffentlich der Morris über Wort basiert. Dann ist ein weiterer Wert die Leiterschaft. Die Leiterschaft soll bestehen aus Ältesten. Sie soll den Epheser-Dienst haben und auch willkommen heißen, wenn er von außen kommt. Sie soll die Leiterschaft, und damit meint dieses Paper die ganze Leiterschaft, sie soll eine dienende Leiterschaft sein. Eine Leiterschaft, die ein dienendes Herz hat, die nicht herrscht, sondern dient. Und dazu zum Ganzen gehört noch eine Mission. Also das, was wir dann tun, was wir vorhaben zu tun, nämlich die Mission. Und das bedeutet, dass wir eine global gesonnene Ortsgemeinde bauen werden, wo immer wir Gemeinde bauen werden. So, das sind die Punkte, die wir in der nächsten Zeit angucken werden. Es ist ein ganzer Haufen, aber es wird bestimmt spannend, das mit euch anzuschauen. Heute wollen wir uns mit dem Thema Familie befassen. Warum Familie? Dazu heißt es, Gemeinde als Familie aufbauen, um die langfristige Mission zu erhalten und zu nähren. Eine echte Familie. Es braucht eine Familie, langfristig eine Mission aufrechtzuerhalten. Das, was wir tun, über Generationen hinweg zu verfolgen. Das passiert ja im Prinzip schon. Bis zur heutigen Generation haben Generationen vor uns das als Generationenauftrag verstanden. Dass von Generation zu Generation derselbe Auftrag wahrgenommen wird. Er wurde nicht immer gleich wahrgenommen. Die Schwerpunkte haben sich verschoben und leider nicht immer zum Guten. Aber das Generationendenken, das müssen wir wieder neu in den Blick bekommen. Ja, Friday for Future denkt nicht an die Generation nach ihnen, sondern sie denken an sich. Sie selber wollen nicht ausgelöscht werden. Manche von diesen jungen Leuten haben sich entschieden, keine Kinder mehr zu kriegen, bis das dann wirklich die Welt sich zum Guten geändert hat. Ja, das zeigt, dass es im Prinzip erstmal um sie selber geht und dann in zweiter Linie um die nächste Generation. Also früher haben die Menschen selbstverständlich in diesen Kategorien wie Generationen, die nächste und übernächste Generation gedacht. Die haben Wälder angepflanzt. Warum? Weil sie demnächst Holz holen wollten? Nein, sie wussten, wenn sie jetzt einen Baum pflanzen, der ist in 50 Jahren vielleicht so weit, dass er geschlagen werden kann. Oder wenn man einen großen haben will, 100 Jahre. Die haben in diesen Kategorien gedacht. Bauern haben und Unternehmer haben die in diesen Kategorien gedacht. Sie haben ihre Höfe erweitert, sie haben ihre Unternehmen erweitert, sie haben sich gegenwärtig verschuldet, um der nächsten Generation eine breitere Basis, eine erfolgreichere Basis bieten zu können, weil sie für die nächste Generation Vorsorge treffen wollten. Da hat man noch dieses generationenübergreifende Konzept gehabt. Heute ist es im Prinzip, ich will meine Karriere machen und danach will ich die Früchte meiner Karriere ernten und danach ist Schluss. Gemeinde ist ein Familienunternehmen, das eine generationenübergreifende Perspektive hat. Und jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Ich habe nämlich Blätter vorbereitet. Ich möchte bitten, dass jeder sich so ein Blatt nimmt. Ich hoffe, sie reichen. Ansonsten müsst ihr bei den anderen Blöcken gucken, ob die noch welche haben. Und wer keinen Stift hat, darf sich auch einen Stift nehmen. Da hat es schon Stifte, aber gebt mal das Teil weiter, falls jemand einen Stift braucht. Und das weiter. Und dann möchte ich, dass ihr mal die erste Aussage bewertet. Also auf diesem Zettel, da geht es darum, dass man einfach eine Zahl hinter diese Aussage schreibt. Was denke ich über mich selber? Wie schätze ich mich selber ein? Und von 0 bis 10 ist im Prinzip, also 0 ist sehr gering und 10 ist sehr stark. Ja, erste Aussage, mir ist bewusst, dass ich in einem Familienunternehmen bin. Seid einfach so ehrlich, wie ihr könnt. Diese Zettel sind zunächst mal für euch selber. Aber ich würde mir wünschen, dass die in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, wo ihr geht, vielleicht in dieser Woche einfach miteinander der Austausch darüber stattfindet. Warum habe ich das so, warum habe ich die Zahl da reingeschrieben, die ich reingeschrieben habe? Was hat mich motiviert, was hat mich gehindert mehr oder was hat mich motiviert mehr zu schreiben? Einfach, dass ihr und dass ihr dann füreinander betet, je nachdem, wo ihr Gebetsbedarf habt. Zur Familie habe ich auch im letzten Gemeindebrief unsere Gedanken als Älteste niedergeschrieben und ich möchte euch einladen, diesen Brief nochmal, wenn ihr noch nicht gelesen habt, ihn mitzunehmen, der liegt draußen und wenn ihr ihn schon habt, vielleicht noch nicht gelesen habt, ihn zu lesen. Wenn wir als Regio-Gemeinde oder wenn wir als Relational Mission-Gemeinde es nicht fertig bringen, also lest nicht den ganzen Zettel, wir kommen dann zu den anderen Fragen oder Aussagen auch noch. Also nur die erste Aussage, die beantworten oder die bewerten. Ja, die anderen Aussagen könnt ihr nachher, da gibt es wieder Zeit. Jetzt möchte ich, dass ihr euch wieder mir zuwendet. Ja? Also, wenn wir als Relational Mission Gemeinde es nicht fertig bringen, Familie zu leben, Familie innerhalb der Gemeinde und Familie zwischen den Gemeinden, den Relational Mission Gemeinden zu leben, dann verdienen wir nicht, zu diesem Netzwerk zu gehören. Dann verdienen wir nicht, uns Relational Mission Gemeinde zu nennen, weil Relational Mission heißt Beziehungsmission. Es ist eine Relation, eine Beziehung da zwischen uns untereinander und zwischen uns, den Gemeinden und zwischen uns und dem Netzwerk. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann sollten wir lieber für uns sein. Die Vorbereitung zu meinem Sabbatical hat mir gezeigt, dass es eben nicht selbstverständlich ist, Gemeinde als Familie und eine Familie von Gemeinden zu sein. New Frontiers hatte früher diesen Slogan. New Frontiers, eine Familie von Gemeinden mit einer Mission oder auf einer Mission. Und das hat begeistert. Wir sind eine Familie und wo immer wir hinkommen, ist Familie. Nun, das lässt sich nicht immer so leicht leben, wie es gesagt wird. Aber wir haben es zumindest erlebt, dass es so funktioniert. In früheren Jahren, Jahrzehnten, da war Andreas und Ulla Rapp, die waren die Ersten, glaube ich, da war, glaube ich, der Jens Kaldewey noch, die waren in England für längere Zeit und haben dort die Frontiers Gemeinden kennengelernt und sich die angeguckt. Um zu gucken, wie funktionieren die, wie arbeiten die, was können wir von denen lernen? Und später dann Helmut und Judith und Andrea und ich, wir waren auch aus demselben Grund drüben, um zu sehen, wie die Gemeinde bauen, wie sie zusammenarbeiten, wie sie die Geistesgaben, die Dienste des Geistes handhaben, wie das gelebt, wie das praktisch in der Gemeinde aussieht, um dann mit einer Vision nach Hause zu kommen, zu wissen, eigentlich wollen wir dasselbe auch bei uns. Es wäre schön, wenn es andere New Frontiers Gemeinden gäbe, die genau nach denselben Prinzipien, nach denselben Idealen, nach denselben Werten gebaut werden, leben, vielleicht dazu adoptiert werden und wir ein Netzwerk hätten, das so ist, wie wir es gesehen haben. Aber Familie ist ja auch mehr. Im Natürlichen ist Familie eine Gruppe von Blutsverwandter oder Angeheirateter unterschiedlicher Generationen. Und Gemeindefamilie ist das auf ihre Weise. Sie ist die Gemeinschaft verschiedener Generationen von Menschen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Biologisch aufgewachsen und geistlich aufgewachsen. Oder aber die quasi angeheiratet wurden von Jesus. Die durch Bekehrung, Wiedergeburt dazugekommen sind oder die dadurch, dass sie sich bewegt haben, zu uns gekommen sind. Was ja auch in der letzten Zeit einige von euch gemacht haben. Und jetzt möchte ich euch bitten, jetzt habt ihr ein bisschen länger Zeit, aber ihr habt ja wahrscheinlich alle schon aus Neugier die nächsten Aussagen auch schon gelesen, die Aussagen 2 bis 6 auch zu bewerten. Ich wünsche mir eine Gemeinde der Generationen, ist die zweite Aussage. Dritte Aussage, ich habe die Fähigkeit, auf die anderen Altersgruppen zuzugehen. Vierte Aussage, ich bemühe mich, auf die anderen Altersgruppen zuzugehen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Aussage 3 und Aussage 4 sind da nicht notwendigerweise, Aussage 4 ist nicht notwendigerweise die Folge von Aussage 3. Ich kann mir durchaus die Fähigkeit zu attestieren, dass ich in der Lage bin. Die Frage ist, ob ich es auch tue. Aussage 5, ich fühle mich von den anderen Generationen verstanden. Und Aussage 6, ich brauche die anderen Generationen. Ich hoffe, es ist für alle klar, worum es geht. Seid ihr fertig? Kann ich weitermachen? Gut. Familie funktioniert ja nur dann, wenn diese verschiedenen Generationen einander haben wollen. Ja, das fängt mit dem Anfang einer Familie an. Wenn ein Ehepaar keine Kinder haben will, also keine nächste Generation haben will, dann ist es ein Ehepaar, aber keine Familie. Familie ist Vater, Mutter, Kind oder Kinder. Nach unserem biblischen Verständnis. Und dafür kann man mich jetzt kreuzigen, steinigen, ins Gefängnis schmeißen, aber es ist biblisches Verständnis. Wenn wir die Familie, die Generation nicht nur brauchen, nicht nur haben wollen, sondern sie auch brauchen wollen, wenn wir die anderen Generationen in unserem Leben auch als Einfluss, als Hilfe, als Input, als Teil brauchen wollen, wenn wir uns von ihnen auch helfen lassen wollen und wenn wir zur Hilfeleistung auch bereit sind, dann ist es Familie. Das bedeutet eben auch, dass man sich gegenseitig einlädt, Beziehungen baut, dass man voneinander lernt und profitiert. Und das funktioniert in der horizontalen, in der eigenen Generation funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Aber es funktioniert, glaube ich, nicht so gut zwischen den Generationen. Und deshalb habe ich so diese Fragen, diese Aussagen versucht, bei euch zu platzieren. Ich habe bewusst die Formulierung so versucht zu machen, dass jede Generation sich einsortieren kann. Dass es nicht darum geht, irgendeiner Generation irgendwie eine Schuld zuzuschieben. Wir wollen eben nicht die Generationen auseinanderdividieren. Jürgen hat es gesagt, bei der Allianzgebetswoche hat er davon gesprochen, dass die Gesellschaft die Generationen gegeneinander ausspielt. Dass sie gegeneinander aufgehetzt werden, speziell in der Klimadebatte. Aber das ist sowas von dem Willen Gottes entgegengesetzt. Das gibt's gar nicht. In Malachi 3, 23 bis 24 wird das Wirken Johannes des Täufers prophetisch vorausgesagt. Und da heißt es ja, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Und jetzt kommt eigentlich ein Satz, der dem Ganzen wirklich die Spitze, die Krone aufsetzt. Eine scharfe Krone. Damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. So sehr ist es Gott ein Gräuel, dass die Gesellschaft, dass die Generationen auseinandergerissen werden und sich gegenseitig aufhetzen lassen. Dass er kommen würde und das Land mit dem Bann schlagen würde. Leute, das ist nicht ohne. Wir dürfen es nicht unterschätzen. Und Jugendkirchen mögen attraktiv sein für Jugendliche. Aber sie sind nicht Gottes Ultima Ratio, wenn es um seine Gemeinde geht. Es ist letztendlich am Willen Gottes vorbei. Lasst es euch in aller Deutlichkeit sagen. Deshalb versuchen wir und bemühen wir uns hier in dieser Gemeinde, so gut es geht, die Generationen hier zu beheimaten. Und wenn eine Generation ein Complaint hat, eine Beschwerde hat, dann lasst es die Ältesten wissen, dass wir miteinander daran arbeiten können, dass die Generationen hier miteinander vorwärts gehen können, denn dazu sind sie von Gott berufen. Wir sind von Gott zusammengerufen, damit wir füreinander da sein, sind, voneinander lernen, miteinander unterwegs sind und miteinander in die Zukunft gehen und miteinander für die Zukunft weiter Gottes Reich bauen. Jesus sagt in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Wenn wir eine attraktive, eine missionale Gemeinde sein wollen, dann lasst uns das tun. Dann lasst uns einander lieben. dann lasst uns in Liebe einander annehmen. Dann lasst uns in Liebe vergeben, in Liebe dienen, in Liebe einander zuhören, bevor wir dann lange nachdenken und dann vielleicht auch den Mund aufmachen. Dann lasst uns in Liebe aufeinander zugehen, in Liebe einander helfen und in Liebe Zeit miteinander verbringen. Und immer wieder unter dem Aspekt der Generationen. Nicht nur horizontal, sondern vertikal eben auch. Johannes 13, 35 heißt es dann: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, wir sollen an die Hecken und Zäune. Wir sollen rausgehen. Aber wozu? Wozu das Ganze? Damit wir an den Hecken und Zäunen sind und es schön dort draußen haben? Nein, wir sollen die Leute einladen. Einladen zum Festmahl des Herrn. Zur Gemeinschaft, zur Gemeinde, zur Familie. In einer Zeit der Singularisierung ist Familie etwas, was wir hier anbieten müssen. Wir sind letztendlich mit die einzige gesellschaftliche Gruppe, die noch ein Familiensinnverständnis hat und in den Heimatlosen eine Heimat geben kann. Bitte bewertet die Aussage 7, die da heißt: Ich fühle mich mit der Gemeinde Familie 1. Ich fühle mich mit der Gemeinde Familie 1. Ich hoffe, jeder hat jeder einen Zettel? Ja? Okay. Ich fühle mich mit der Gemeinde Familie 1. Über die erste Gemeinde sagt die Bibel in Apostelgeschichte 4, 32, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Sie waren äußerlich unterschiedlich, so wie wir unterschiedlich sind. Unterschiedliches Alter, unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliches Geschlecht. Wobei ich sagen muss, die Unterschiede sind deutlich und klar in Zweien. Unterschiedliches Interesse, unterschiedlicher sozialer Status, unterschiedliches Alter und so weiter. Aber innerlich waren sie eins. Sie waren in ihrem Herzen und in ihrer Seele waren sie eins. Da hat kein Blatt zwischen sie gepasst. Und die Konsequenz davon war, und wer seine Bibel aufgeschlagen hat, der weiß jetzt, was kommt. Die Konsequenz war eine unglaubliche in dem Kontext. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Ihr mögt euch erinnern, beim Turmbau zu Babel heißt es, wenn wir jetzt nicht einschreiten, dann wird ihnen nichts unmöglich sein, denn sie sind einer Sprache und eines Sinnes. Jesus nimmt dieses auf und sagt, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, es wird ihnen werden. Wenn wir eins sind, dann ist uns nichts unmöglich. Eine Gemeindefamilie, die sich eins ist, gibt allen, die das Evangelium weitersagen, eine Basis, die bevollmächtigt. Ich habe nicht viele Beerdigungen gehalten, aber wenn ich welche gehalten habe, ein Teil davon war eben auch mit Menschen, die gemeindefremd waren, und hat es so gut getan. Hat es so gut getan, dass ein paar von der Gemeinde da waren. und ich mich mit denen eins wusste. Das hat mir so einen Freimut gegeben. Es hat mir eine Autorität gegeben. Das hat mich freigesetzt. Und es ist hier nicht anders. Wenn hier gepredigt wird, wenn ich hier predige und ich weiß, ihr seid mit mir, ihr seid hinter mir, ihr teilt meine Leidenschaft, dann gibt es mir eine andere Freimut, eine andere Autorität, als wäre es nicht so. Und ich stelle fest, wenn unsere jüngeren Prediger am Predigen sind, sie haben Freimut, sie haben Autorität, weil sie spüren, dass ihr hinter ihnen steht. Aber das gilt ja nicht nur für die Prediger. Es gilt im Prinzip für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne kann eben von dem Wirken des Heiligen Geistes, von der Wirksamkeit der Versöhnung mit Vollmacht Zeugnis ablegen und mit großer Zuversicht zu dieser Gemeindefamilie einladen, wenn er mit dieser Gemeindefamilie eins ist. Wenn er weiß, dass er zu einer Familie gehört, die sich einig ist, die dasselbe will, dasselbe Ziel hat, sich über das Wie dieses Ziels, des Erreichens dieses Ziels einig ist, in dieselbe Richtung geht und wenn es keine gestörten Beziehungen in dieser Gemeindefamilie gibt. Und sind wir mal ehrlich, der letzte Punkt ist wahrscheinlich der heikelste. Denn diese Frage, die wahrscheinlich jeder Zweite hier schon mal bewegt hat, ist das noch meine Gemeinde? Diese Frage kommt in aller Regel, wenn Beziehungen schief hängen. Wenn wir Beziehungsprobleme haben, dann kommt diese Frage, ist das noch meine Gemeinde? Sie kommt selten, kommt auch vor, aber sehr selten, wenn es um lehrmäßige Dinge geht. Deshalb sagt Gott in Hebräer 12, 14 und 15 nicht umsonst: Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Und jetzt kommen wir zur Aussage 8 und 9, die ich euch bitte, für euch zu bewerten, die da sind. Es fällt mir nicht schwer, den anderen in der Gemeinde gegenüber Gnade auszuleben. Und das bedeutet Geduld, Freundlichkeit, Langmut, Vergebung, Annahme zu praktizieren. Und die neunte Aussage ist, wenn ich spüre, dass eine Beziehung gestört ist, dann versuche ich, das schnell zu klären. Seid ihr fertig? Dann kommen wir zum Endspurt. Lasst uns keinen Mangel an der Gnade Gottes haben. Lasst uns keinen Mangel an der Gnade Gottes haben, indem wir die Gnade Gottes ablehnen, sie nicht annehmen. Lasst uns keinen Mangel an Gnade Gottes haben, indem wir es vermeiden, die Gnade Gottes weiterzugeben, die Gnade Gottes zu praktizieren. Lasst uns keinen Mangel daran haben, an der Gnade Gottes, dass wir ihnen, den anderen, gnädig sind, wie Gott uns gnädig war. Dass wir vergeben, wie uns vergeben wurde. Dass wir annehmen, wie wir angenommen wurden. Und jetzt denkst mal kurz an die Person, was am meisten schwerfällt, sie anzunehmen. Und dann wirst du feststellen, wo du an dem Punkt bist. Dass wir keinen Mangel daran haben und gnädig sind, indem wir den anderen tragen, wie wir von Jesus getragen werden. Und wir für den anderen Glauben haben, wie Jesus für uns Glauben hat. Wir brauchen Glauben für den anderen. Wir brauchen den Glauben, dass Jesus mit dem anderen zum Ziel kommt, selbst wenn wir am anderen fast verzweifeln. Wenn es so aussieht, als ob sich nichts bewegt oder nur im Mikromillimeterbereich. Zu glauben, Jesus kommt mit ihm zum Ziel. Jesus wird an diesem Menschen nicht versagen. Wenn wir das tun, dann werden wir Frieden und Einheit haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich merke es immer wieder, wenn ich nur versuche, diese Dinge zu leben. Es entspannt so viel. Es macht das Leben so viel einfacher, wenn ich einfach nicht mehr ausraste, wenn ich mich nicht mehr ärgere, wenn ich vergebe, wenn ich den anderen annehme, so wie er ist. Es macht das Leben so viel angenehmer, lebenswerter. Und ich möchte euch zu diesem Leben einladen. Und wenn du sagen musst, das kriege ich beim besten Willen nicht auf die Reihe, da bin ich einfach total überfordert, lass nachher für dich beten. Oder in der Kleingruppe. Macht den Austausch, redet darüber und betet füreinander, damit wir eins werden und damit wir als Gemeinde eine Familie sind, die ein Licht ist in dieser Welt, ein Anziehungspunkt, wo die Menschen gerne hinkommen und gerne von Jesus hören, weil sie sagen, wenn das die Wirksamkeit von Jesus ist, dann will ich auch diesen Jesus haben. Amen.